Ja, vielen Dank erstmal für den erhellenden Vortrag, der nochmal eine neue Dimension für die Revision von Kublers Schriftform der Zeit eröffnet. Ich würde gerne zunächst mal sozusagen auf der Metaebene zurückkommen auf den eigentlich auch kritischen Impetus, den du mit durch deinen Vortrag thematisiert hast, nämlich dass du sozusagen Theorie und Praxis, also Anwendung einer Methode oder einer Theorie, die ja in Kugler Schrift aufgehoben ist, zum Thema gemacht hast an deinem Beispiel der Medienkunst. Und das bringt auch nochmal den Blick in euer Thema sozusagen einer Revision. Was bedeutet das? Eine Neubewertung, eine Übersetzung, eine Erweiterung sozusagen für den eigenen Gegenstandsbereich der Forschung. Und was passiert eigentlich, wenn sozusagen du für deinen Gegenstandsbereich die Medienkunst, wenn Kugler und Medienkunst aufeinandertreffen? Ich würde jetzt gerne nochmal zurückgehen und einige Scharnierstellen deines Vortrags, die mir wichtig erscheinen für eine potenzielle Diskussion, um daran nochmal Fragen anzuschließen. Und zwar war es ja so, dass du dich primär auf die Medienkunst der 1960er Jahre bezogen hast und geschaut hast, wie sozusagen medientechnische Ensemble und aber auch sozusagen die Artefakte selbst, also die Medientechnik, welche Rolle die spielen. Und da tut sich natürlich im Hinblick auf Kubler schon mal ein sehr großes Spannungsfeld auf, der, wie ja wie auch Thomas Rees deutlich gemacht hat, sich auf historische Artefakte bezieht und natürlich beispielsweise eben Gegenstände aus der präkolumbianischen Zeit untersucht hat, sich an architekturhistorischen Untersuchungen seine Theorie ausgebildet hat. Und mit dem Bezug auf die Medienkunst tritt natürlich dieser Aspekt von Materialität und Medialität sehr, sehr stark in den Vordergrund. Und das ist der erste Ausgangspunkt sozusagen, was passiert, wenn wir medientechnische Anordnung haben, indem es beispielsweise videografische und kinematografische Medien gibt, die mit menschlichen Akteuren zusammenkommen und wo es dann auch sozusagen, wo in diesem Netzwerk noch Verarbeitungen, Ausgaben, Aufzeichnungen, Schnitte zu beobachten sind. Und du hast eben deine Bezugspunkte waren eben Wally Exports, Video-Performance, wo nochmal sehr deutlich wurde, dass sozusagen die Medientechniken auch eine aktive Rolle einnehmen, genauso wie eben bei Dan Graham und Annabelle Nicholson, wo es nochmal eine andere Ebene gibt, aber es gibt sozusagen ein aktivisches Moment der Dinge. Und bei Harun Farocki fand ich das sehr schön, dass du vom sozusagen ideell, oder dass das nochmal auftauchte, der ideelle Schnitt und der sozusagen tatsächliche faktische Schnitt. Und das zeigt eigentlich auch nochmal sehr schön, wenn Celluloid-Material sozusagen als Artefakt ein taktiles Moment hat in der Verarbeitung, und bei Video geht es eben um Kopierprozesse. Und das ist natürlich in Kublers Artefaktbegriff überhaupt nicht mitgedacht, und da stößt man bei der eigenen Forschung sehr schnell dann auf Grenzen dieses Konzepts. Also hätte ich drei Punkte, die ich spannend finde, also wenn ich deinen Vortrag als Plädoyer verstehe. Einmal eine differenzierte Auseinandersetzung, differenziertere mit dem Artefaktbegriff im Hinblick auf die Materialität und Medialität, denn die Dinge sind eben nicht nur materiell, sondern auch medial verfügbar. Und als zweites sozusagen der Bezug zwischen Artefakt und Handlung, was du ja auch nochmal deutlich gemacht hast mit dem Zitat, dass das ja eine relativ, zumindest für deinen Gegenstandsbereich, wenig komplexe Herangehensweise ist zu sagen, in dem Artefakt ist schon die Handlung aufgehoben, sondern dass auch sozusagen bei deinen Beispielen sich zeigt, dass Handlung ein unabdingbares Moment ist in diesen Performance oder in diesen medienkünstlerischen Arbeiten. Und als drittes hast du nochmal die aktive Rolle, also sozusagen das Akteursmoment, was ich eben auch schon erwähnt hatte, in den Vordergrund gestellt, um nochmal zu schauen, welchen Impetus haben eigentlich die Medientechniken. Und dann komme ich auch hin zu meiner ersten Frage eigentlich, der Aspekt der Intentionalität bei Kubler ist ja sozusagen einer auch, der an den statischen Artefakten ausgerichtet ist. Und wenn man jetzt von medientechnischen Artefakten spricht, wo auch Automatismen sozusagen mit hineinkommen, das heißt, dass es den Synthesizer beispielsweise bei Valley Export gibt, der Bilder kompiliert von sich aus oder wo es sozusagen einen Moment gibt, der nicht unbedingt kontrollierbar ist und der auch nicht nur aus einem menschlichen Agens quasi resultiert. Wie du Kublers Ansatz dann vor diesem Hintergrund revidieren würdest, was quasi eigentlich der Automatismus der Technik, was der mit dem Artefaktbegriff macht.
Also ich finde es auf jeden Fall notwendig, dass man nochmal darüber nachdenkt, was sich hinter dieser Beschreibung Problem und Lösung überhaupt verbirgt. Also wie historisch sozusagen auch diese Beschreibung ist. Das könnte man auch nochmal überdenken. Also ich würde, wenn man es sozusagen positiv lesen wollte, würde ich halt eher das so interpretieren, dass man überhaupt auf diesen sozusagen stärker auf das Experimentelle zu sprechen kommt, ne? Was dann ja auch in dieser Verbindung Kunst und Wissenschaft so eine große Rolle spielt. Aber wenn man das sozusagen negativ kritisch lesen wollte, könnte man sich auch fragen, ob das nicht fast sowas wie eine modernistische Fassung noch ist, zu sagen, es gibt ein Problem und dafür wird eine möglichst praktikable Lösung gefunden. Also das ist so eine Frage, die mich beschäftigt hat, wo ich auch tatsächlich noch keine endgültige Antwort oder so drauf habe. Es gibt dann andererseits dieses Moment mit den Repliken, wo dann ja sozusagen wieder sowas reinkommt bei Kubler, dass die Originalität nicht so wichtig ist. Ne? Und da gibt es dann eher wieder Anschlüsse, wenn man darüber nachdenkt, was passiert eigentlich, wenn die Intention des Künstlers nicht mehr das ganze Werk durchherrscht, sondern tatsächlich auch Dinge hinzutreten, die eigene Prozesse dazugeben, die sich nicht steuern lassen. Genau, also ich denke auf jeden Fall, dass dieser Punkt sehr viel dann tatsächlich auch damit zu tun hat, dass man sagt, das ist sowas wie eine experimentelle Versuchsanordnung, weil genau da ist dann eben der Punkt, dass man nicht vorab genau wissen kann, was eigentlich passiert oder wie das Ergebnis aussieht, sondern die Durchführung, die Praktik, das einmal durchzuspielen, dann erst ein genaueres Bild liefert und so einen Impuls, weitere ästhetische Fragen überhaupt zu stellen.
Wenn jetzt erst schon noch keine Fragen sind, hätte ich auch, sonst will ich noch mal anschließen zu dem Aspekt der Problemlösungsversuche. Wenn man das jetzt auf deine Gegenstandsbereiche übertragen würde, dann könnte man natürlich, wenn man das in dieser 1:1 Übersetzung macht, wie würdest du einschätzen, in Ankopplung an Kubler, was sind das sozusagen für Bearbeitungstechniken in den Werken oder Arbeiten, die du vorgestellt hast? Sind das Reaktionen auf sozusagen die Massenmedienkultur, also Problemlösungs- oder Reflexionsschleifen darüber? Oder wären das sozusagen für den Anwendungsbereich eigentlich auch gar keine Fragestellungen, die eine Revision Kublers produktiv machen würden?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Also weil vielleicht ist es sogar eher so, dass es halt mehrere Probleme gibt, ne? Und nicht nur eins. Also wenn man jetzt irgendwie die beiden Arbeiten von Valley Export und Annabel Nicholson zusammensieht, ich bin ja jetzt sehr wenig sozusagen auf die Inhalte eingegangen. Das ist ja auch eine feministische Repräsentationskritik, die darin geleistet wird. Und da geht es natürlich dann auch darum, wie Weiblichkeit repräsentiert und dargestellt wird und wie gesellschaftlich verhandelt wird. Aber also, ne, man kann auf jeden Fall mehrere Probleme, glaube ich, auch tatsächlich finden. Da fragt man sich dann auch, wie weit kommt man damit, wenn man immer von Problem und Lösung spricht, wenn das gar nicht so eindeutig ist. Oder wir sind dann wieder an dem Punkt, wo man sagt, das sind dann auch spätere Zuschreibungen eigentlich, ne? Also ich habe auch also oft beim Lesen das Gefühl gehabt, dass Kubler ja eigentlich auch über diese Performativität der Geschichtsschreibung spricht. Das ist ja auch ein Prozess, wenn es darum geht, dass diese Signale übersetzt werden, sich wieder aktualisieren und so weiter. Also Geschichte ist nichts Festgeschriebenes, sondern es ist selbst so ein prozessualer Apparat, kann man fast sagen, informationsverarbeitenden Apparat. Und spielt es dann vielleicht eine Rolle, welche Probleme man dann identifiziert zu bestimmten Zeiten.
Ja, bitte.
Yes, I was fascinated. Ganz interessantes Paper, das Sie da gegeben haben. I was fascinated by your paper and to reflect on, once more, I think it's very worthwhile, on what structuralist or materialist film in the 60s and early 70s had to offer. And the reflections by filmmaker of what they called the apparatus. But you asked a question at the end, or how can this be translated transculturally? How can this be made effective, such experimental designs? And I think the early experimenter of American video art in the early American Chilean experimenter with video art, Juan Downey, is quite crucial in this context, because he went with the early large video cameras to the Yanomami of the Brazilian rainforest, and worked with them, and later also introduced video synthesizers in his work. So that's an interesting example in this context. And the other one, perhaps less well known, although he has works in the Museum of Modern Art, is Robert Usher, who is an experimental filmmaker based at Cornell University, who uses the simple method of animation, of painting on 35mm celluloid to create mythical stories he has collected in fieldwork. So there you also see a reflection, albeit on the margins, with the apparatus or the materiality of the filmic, if you like, the filmic tools, material tools.
Ja, und also ich, wenn ich auf Deutsch antworten darf, es gibt also auf jeden Fall sehr viele, ich kenne auch viele Beispiele, wo ich sagen würde, das wäre jetzt tatsächlich interessant, mal zu gucken, wie in einem anderen kulturellen Kontext das im Vergleich eigentlich aussieht. Oder ob es da, also ne, wie wir beschrieben haben mit den Sequenzen, gibt es eine ähnliche Form, die dann aber was ganz anderes bedeutet oder umgekehrt. Die südamerikanische Video-Filmkunst ist eine Möglichkeit, genauso die osteuropäische Film- und Video-Performance, wo es auch ähnliche Dinge gibt. Also das wäre tatsächlich so für mich interessant, da weiterzudenken, aber so weit bin ich noch nicht. Ich hatte auch das Gefühl, das wird so kompliziert, wenn man diese Sequenzen beschreiben muss. Man muss ja erstmal die Arbeiten kennen, um dann zu verstehen, wie ich dann nochmal Sequenzen bilde. Das ist vielleicht fast zu kompliziert für einen halbstündigen Vortrag.
Ja, ich möchte in deine vorletzte Bemerkung einhaken, die so ein bisschen in die Richtung ging, ist das wirklich eine Artefakttheorie oder geht es nicht um sowas wie eine Performativität von Geschichtsschreibung viel eher in den Aussagen über Dinge? Und ich bin da über zwei Zitate gestolpert, die da gebracht hast. Das eine war dieses, wo die Things that substitute action. Und dann dachte ich mir, das geht gar nicht. Ja. Jemand, der über präkolumbianische Kultur schreibt, dem muss klar sein, dass man aus einem Ding nicht einfach eine Handlung ableiten kann. Und das zweite, wo ich dann drüber gestolpert bin, war diese Aussage, it is as if things generated other things. Und da scheint mir das Wesentliche nicht, dass Dinge andere Dinge generieren, sondern das as if. Und ich hatte dann die Idee eben in großer Unkenntnis des Gesamtwerks, ob es nicht tatsächlich auch darum geht, Dinge als was zu konzeptualisieren, die eben sowas wie eine historische Vorstellungskraft in Gang setzen können, as if. Und damit wäre es auch wieder ähnlicher an künstlerischen Arbeiten, an zeitgenössischen.
Ja, das also finde ich eine sehr interessante Bemerkung und sehr, sehr gut. Ich glaube, da muss ich fast gar nichts ergänzen.
Ja, also ich möchte nochmal auf diesen transkulturellen oder interkulturellen Aspekt zurückkommen, weil es ist ja ein ganz interessanter Punkt, dass die Medien, die verwendet werden in der Medienkunst, ja durchaus Medien sind, die wir uns teilen, wo wir in der Welt leben. Also es ist der Fotoapparat, der funktioniert in Kolumbien genauso wie hier. Und es ist vielleicht ein anderer Apparat, aber das Prinzip ist trotzdem das gleiche. Und das finde ich ist ein ganz interessanter Punkt, denn damit fällt tatsächlich, also meiner Meinung nach fällt tatsächlich der Problemlösungsaspekt weg, denn dieser Problemlösungsaspekt resultiert ja noch aus einer materiellen, technischen Anforderung. Also das heißt, man muss ein bestimmtes Material finden, um die gewünschte Intention damit zu verwirklichen. Hat man aber ein Gerät, das einfach funktioniert, solange es funktionieren sollte, und man konzentriert sich nicht auf die Funktionalität des Geräts als solche, mit der man dann experimentiert, sondern man gebraucht es einfach nur, dann erscheint dann nicht eigentlich das Bild als die Form, weil das Material ist ja fix, das ist ja die Apparatur. Die technische Apparatur, die nicht weiter manipuliert werden muss, wenn man einfach nur eine Videokamera benutzt, um eine Performance aufzuzeichnen.
Ja, und das war jetzt dein Plädoyer, dass man, dass das Bild wichtiger ist als der Apparat, die Materialität, oder?
Nein, das nicht. Das, was mich daran, was ich interessant finde, ist, dass durch den Gebrauch eines technischen Mittels die technische Frage nach der Lösung eines Problems eigentlich wegfällt. Und man konzentriert sich dann auf die Frage nach dem, wozu es gebraucht wird, also auf das Bild. Und in diesem Zusammenhang, also auf diesem Hintergrund würde ich mal die Frage stellen, ob das Bild, das Videobild, dann nicht die Form ersetzt in der Medienkunst. Ob da nicht vielleicht sogar eine Anwendbarkeit des Formbegriffs möglich wäre.
Also ich würde...